Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auf der Schildkröte, das versuchen wir Ihnen in dieser halben Stunde nahezubringen. Wir, das heißt auf der einen Seite der Autor Michael Hugentobler, den Sie hier links neben mir sehen. Und auf der anderen Seite sitzt hier Günther Opitz. Ich bin Lektor von Michael Hugentobler im DTV und freue mich jetzt Ihnen ein bisschen Autor und Buch nahezubringen von einem Autor, den Sie noch nicht kennen können, weil es der erste Roman von Michael Hugentobler ist. Und es ist ein Buch, in dem es um eine Hauptfigur geht, die Sie im Titel schon auch benannt sehen, Louis. Und dieser Louis, der heißt im Buch Louis de Rougemont. Nein, halt, stopp, der heißt Louis de Monsanto. Und an diesem kurzen Schlenker zu Louis de Rougemont sehen Sie schon, da gibt es einen zweiten Louis, nämlich die historische Figur Louis de Rougemont. Und wer all diese Personen sind, Michael Hugentobler, Louis de Rougemont und Louis de Monsanto, wollen wir Ihnen nahebringen. Und wir wollen mal anfangen mit der Frage, wer ist denn Michael Hugentobler? Michael Hugentobler ist 1975 in der Schweiz geboren und ist heutzutage Journalist. Und wenn man seinen Lebenslauf betrachtet, dann ist eine Sache tatsächlich die prägende, und zwar das Reisen. Wir haben einen Weltreisenden, einen Weltenbummler hier in Leipzig, hier auf der Bühne. Einen Mann, der seit dem, glaube ich, 21. Lebensjahr, dann zwar mit Unterbrechungen, aber insgesamt 13 Jahre seines Lebens in aller Welt war, mit kurzen Unterbrechungen immer wieder mal in der Schweiz, um Geld zu verdienen, um die Reisen zu bestreiten. Und dieses Reisen war Welterkundung, aber auch immer gepaart damit, diese Welterkundung zu beschreiben, festzuhalten. Michael, du hast diese Reisen auch immer mit einem Tagebuch geführt. Was hat dich denn in die Welt getrieben und was hast du aufgeschrieben? Und wohin bist du gereist?
Der Grund war, weil ich mit 11 oder 12 ein Buch gelesen habe, das hieß In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. Das war eine Kinderversion mit tollen Zeichnungen von Luftballons und Zügen und Elefanten. Und das fand ich toll. Und die Hauptfigur war Phileas Fogg. Ein sehr charismatischer Mann und ich wollte so sein wie er und nebenbei noch schreiben. Und es hat dann fast 30 Jahre gedauert, bis es dann so weit kam.
Und die zweite Frage war?
Was du geschrieben hast.
Ja, genau. Und ich habe dann immer Tagebuch geführt und zwar sehr detailliert. Ich habe aufgeschrieben, wie der Amazonas geduftet hat, wie die Wolken über den Himmel zogen. Und erst als ich dann Journalist wurde, später, habe ich dann verdichten müssen. Und das habe ich in dem Buch dann auch angewandt, eine verdichtete Version.
Wohin bist du denn gereist?
Hauptsächlich nach Südamerika und nach Asien. Ja.
Bei einer solchen Biografie mag es nicht verwundern, dass wenn das Schreiben immer weiter trainiert wird, wenn das Beobachten immer weiter perfektioniert wird, dass ein Text entsteht, der selber wiederum mit einem Abenteurer und Weltenbummler zu tun hat. Das ist der besagte Louis. Und es gibt eine historische Figur, die dich sehr stark fasziniert hat, die der Grund dafür ist, warum es dieses Buch heute gibt. Der Name ist Louis de Rougemont, aber eigentlich hieß dieser Mann anders. Vielleicht kannst du mal ganz kurz diese historische Figur charakterisieren, beschreiben, umreißen.
Also der Mann hieß Henri Grain, der war aus der französischsprachigen Schweiz und der kam in ärmlichen Verhältnissen zur Welt und hatte eigentlich keine andere Wahl, als sich irgendwie in der Welt durchzuschlagen und halt auch durchzuschummeln. Und Das war in einer Zeit, als die Schweiz noch nicht die Schweiz war, die wir heute kennen. Da gab es noch sehr, sehr viel Armut. Offenbar sollen die Bahnhöfe damals voll von Kindern gewesen sein, die gebettelt haben, vor 150, 160 Jahren. Und dieser Henri Grin war einer dieser Kinder und der hatte dann ein unglaubliches Glück, dass er eine britische Schauspielerin kennenlernte, die ihn nach England mitnahm. Und wo er dann die Welt der Reichen kennenlernte. Und die Schauspielerin reichte ihn dann an einen Schweizer Bankier weiter, der mit dem er sich zwar ziemlich schnell nicht mehr verstand und der ihn dann wiederum weiterreichte an den Gouverneur von Westaustralien. Und so kam dieser Henri Grin nach Australien.
Bekannt wurde er aber durch einen ganz anderen Umstand. Und wie genau kam er zu seinem Namen eigentlich, Louis de Rougemont?
Ja, also er hat sich dann die Freiheit herausgenommen, verschiedene Aspekte des Lebens neu zu definieren. Also zum Beispiel hat er sich eben einen neuen Namen gegeben. Er hat für sich auch seine Charaktereigenschaften neu definiert, indem er die Charaktereigenschaften seines Gegenübers annahm. Und er wurde eigentlich zu einem Art Charakter seiner selbst. Und gab sich dann auch eine ganz eigene Geschichte, die nicht der Wahrheit entsprach, oder zumindest nicht ganz. Und diese Geschichte hat er dann 1898 in London erzählt und wurde zu einem Star.
Er wurde zu einem Star, weil er behauptet hat, dass er mehrere Jahre als einer der wenigen Weißen bei den Aborigines in Australien gelebt hat. Und er wurde ein Star, weil er diese unglaubliche Lebensgeschichte in einem Buch zusammengefasst hat und aber auch einiges hinzugedichtet hat. Man muss sich vorstellen, diese Lebensgeschichte von Louis de Rougemont war damals ein weltweiter Bestseller, tatsächlich in der kompletten englischsprachigen Welt bekannt. Aber diese Bekanntheit dauerte nicht lange, Michael.
Genau, die war sehr, sehr kurz und das ist vielleicht einer der Gründe, warum heute niemand mehr von diesem Louis de Rougemont etwas weiß. Es dauerte nur wenige Monate und die damaligen Journalisten begannen dann nach einem Muster, wie es heute noch angewandt wird, diesen Mann auseinanderzunehmen und ihn eigentlich medial hinzurichten, wie das ja heute noch passiert oder wie das Journalisten heute noch sehr, sehr oft tun, leider. Und er stürzte dann und ging in Vergessenheit.
Also Louis de Rougemont war ein Abenteurer erster Güte, einer, der die Welt sah, noch am Ende des 19. Jahrhunderts, wo man eben noch nicht genau wusste, wo es und wie es am anderen Ende der Welt dann wirklich aussieht. Er war ein Bestseller-Autor, er war ein Hochstapler, er war ein Lügner, er war einer, der sich durch das Leben ganz geschickt tatsächlich immer durchmogelte mit allerlei Finessen. Und das ist wirklich ein Stoff für einen Romanstoff mit unheimlichen vielen verschiedenen Aspekten. Und wenn Sie dieses Buch aufschlagen, dann werden Sie aber nicht Louis de Rougemont kennenlernen, sondern Louis de Monsanto. Warum heißt Louis in deinem Buch etwas anders als die historische Figur?
Weil ich eigentlich sein Schema des Erfindens seines Charakters weitergetrieben habe. Ich habe seinen Charakter noch weiterentwickelt. Ich habe ihm einen neuen Namen gegeben, wie er sich ja auch einen neuen Namen gegeben hat. Ich habe ihm eine neue Herkunft gegeben. Seine familiären Verhältnisse habe ich beigelassen, weil da konnte ich nichts mehr dazu erfinden. Ich habe eigentlich seine Geschichte, die er schon auf die Spitze getrieben hat, noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben.
Und eigentlich am Punkt dieser Spitze, am Spitzenpunkt dieser Spitze, da wollen wir einsteigen, da beginnt der Roman, nämlich mit so gesehen den Aufstieg und in dem Fall Fall von Louis de Monsanto. Jetzt freuen wir uns auf die Lesung von Michael Hugentobler.
Er tat, als hätte er nichts gehört. Er strich die Krawatte zurecht. Vor ihm lag eine hügelige Ebene aus Hüten und unter diesen Hüten starrten ihn Gesichter an. Gesichter mit Schnauzbärten und seltsam schmalen Lippen. Im Saal war es still geworden. Niemand räusperte sich, niemand hustete. Es war der 4. November 1898, 13 Minuten nach 9 Uhr am Morgen und seine Zunge klebte am Gaumen. Zu allem Unglück wackelte auch noch der Boden unter seinen Füßen. Er stand auf zwei Holzkisten, denn ohne die Kisten wäre er nicht groß genug gewesen, um über den Rand des Rednerpults zu sehen. Dass die Kisten schlecht aufeinander passten und wackelten, hatte er erst zu Beginn seiner Rede bemerkt, als er nach der Begrüßung des Publikums sein Gewicht leicht verlagert hatte, sich aber sofort am Pult hatte festhalten müssen, aus Furcht von den Kisten zu stürzen. Er winkelte dann das linke Bein an, sodass sein Gewicht auf der rechten Seite der Kisten ruhte. Die rechte Seite fühlte sich etwas stabiler an. Verharrte er in dieser Position, so fühlte er sich einigermaßen sicher und konnte auch das Rednerpult wieder loslassen. Nun jedoch, 13 Minuten nach diesem äußerst unangenehmen Start, hatte er bereits ganz andere Sorgen. Was sollte er sagen? Es gab nichts mehr zu sagen. Er tastete mit den Fingerkuppen über den seidenen Stoff seiner Krawatte. Er fühlte die Rippel, wo die kleinen Kängurus eingestickt waren. Er glitt über die Krawattenspange, über die Krone ihrer Majestät, über die kleine Weltkugel und die Inschrift der Royal Geographical Society. Dann kam der Satz nochmal: Sie sind ein verdammter Lügner. Der Mann, der ihn beleidigte, stand im hinteren Teil des Raums. Seine Augen sprühten Funken. Er war hochgewachsen und schmal, überragte jeden um eine Kopflänge. Er hatte weißblonde Haare und sein Hemd hing vorne leicht aus der Hose, als hätte er sich in aller Eile angezogen. Über seine Lippen hing ein Schnurrbart, den er jetzt mit der Zunge ableckte. Er reckte eine Faust in die Höhe und in dieser Faust hielt er eine zusammengerollte Zeitung wie eine Waffe. Louis de Montesanto überkam der Drang zu husten. Er fühlte noch Kraft in den Armen. Er konnte noch den Arm heben und den Finger ausstrecken gegen diesen Mann da hinten, der ihn einen Lügner nannte. Aber kein Laut würde aus seinem Mund ringen, allenfalls ein Gurgeln oder ein Krächzen. Er würde sich lächerlich machen. Er blickte auf seine Notizen herunter. Soeben hatte er den Donnervogel erwähnt und nun hätte er zur Anatomie dieses Tieres übergehen wollen, insbesondere zu dem kurzen Schnabel und den winzigen Flügeln, wie beim Kolibri. Als er den Kopf wieder hob, fiel ihm eine junge Frau auf, keine zwei Schritt von ihm entfernt. Sie trug einen Umhang aus perlgrauem Damast, auf ihrer Brust lag ein Netz aus Gagatperlen und Gabochon, und in ihrem Blick war nichts als Entsetzen. Draußen vor dem Fenster sah er die Äste eines Baums, und auf den Ästen saßen Menschen. Sie waren hier, um mit eigenen Augen das menschgewordene Abenteuer zu erblicken. Er aber wusste nichts weiter zu tun, als an seiner Krawatte herumzufummeln und sich davor zu fürchten, von seinen Kisten zu stürzen. Er fühlte einen warmen Hauch aus seinem Hemdkragen den Hals emporkriechen, seine Oberlippe prickelte, die Haare klebten an der Stirn, Schweiß rann ihm den Rücken hinunter. Und dann rief der lange, schmale Mann da hinten: »Sie heißen gar nicht Louis de Montesanto, Sie heißen Hans Roth. Ihr Name ist Hans Roth.« Das war der Moment, als er sich hinter das Rednerpult duckte. Für eine Sekunde hatte er das Gefühl, er sei unsichtbar geworden. Langsam zog er die Knie an den Bauch und machte sich so klein wie möglich. Er drehte das linke Knie leicht zur Seite, streckte das Bein aus und tastete mit dem Fuß ins Leere. Die Kisten wackelten, er spürte bereits den Boden der Bühne. Er stellte den zweiten Fuß auf die Bühne. Er rannte zum Vorhang. Er riss den Vorhang zurück. Gelächter überall. Der Mann, der einst die Sehnsüchte jener Menschen erschüttern sollte, die sich zivilisiert nannten, wurde in einer himmeltraurigen Nacht geboren, als wäre diese Nacht ein Vorbote all dessen, was ihm später in der Welt abweisend und schwer durchschaubar vorkäme. Die Wolken zogen schon auf, als der Kutscher an die Haustür der Hebamme donnerte. Sie kletterte auf einen Bock, der so eng war, dass sie die Hüften des Mannes spürte. Zwischen seinen Schenkeln klemmte eine Weinflasche. Sein Haar lag in Flechten auf einem Mantel aus Ziegenfell. Blitze zuckten auf, als sie einen schmalen Pfad emporfuhren, der in eine Felswand gehauen war. Der Kutscher sprach nur mit dem Pferd. Regen tropfte aus seinem Bart. Am Ende des Pfades klebte oberhalb einer Klippe ein Dorf, das man nur durch den Friedhof betreten und verlassen konnte. Um einen Brunnen herum drängten sich 10 Häuser. Der Kutscher führte sein Pferd am Brunnen vorbei zu einem Heuschober und rief »Ho!« Wind pfiff durch die Wände des Heuschobers. Als die Hebamme die Schwangere sah, sagte sie, dies sei ein Irrtum. Bei diesem Bauch handle es sich um den 6. Monat, allenfalls den 7., aber bestimmt nicht den 9. »Den brauche ich nicht abzutasten«, sagte sie. Sie verlangte, zurück ins Tal gefahren zu werden, aber als sie vor dem Heuschober stand, war der Kutscher, der Vater des Kindes, verschwunden. Der Wind zerrte an ihrem Mantel, Zweige zischten durch die Luft. Sie wollte nicht allein die Felswand hinunter ins Tal gehen. Die schwangere Frau stöhnte in einen Haufen Stroh. Neben ihr auf dem Boden stand ein Kochtopf, in dem 3 schrumpelige Kartoffeln mit langen Dunkelkeimen lagen. Aus einer finsteren Ecke drang das Quietschen eines Ferkels. Es roch nach Pferdemist. Neben einem Herd war eine Schubkarre zu sehen, aus der eine Bügelsäge ragte, und darüber hingen ein Sattel und eine Peitsche und ein sprödes Kummet, an dem Blut trocknete. Der Boden war aus festgetretenem Lehm, und die Decke war schwarz vor Schimmel. Da war kein Stuhl, auf den man sich hätte setzen können. Die Hebamme hockte am Boden und trank einen Aufguss aus Apfelminze und Malvenblüten. Dann legte sie sich neben die Schwangere ins Stroh. Die Wehen begannen um 3 Uhr morgens. Das Erste, was die Hebamme am Kind bemerkte, war sein großer Kopf. Dann aber fiel ihr auf, dass der Kopf gar nicht besonders groß war, sondern der Rest des Körpers sehr klein. Das Kind war keine Frühgeburt, aber die Finger und die Zehen waren kürzer als alles, was sie bisher gesehen hatte, die Hände und Füße noch winziger und die Schultern so schmal, dass sie gleich einen Kuss darauf hauchte. Sie konnte nicht aufhören, die nasse Stirn zu streicheln und die schrumpeligen Füße zu kitzeln, als bestünde eine geheimnisvolle Bande zwischen den beiden. Von Anfang an mochte die Mutter das Kind nicht. Es würde nie ein Kutscher werden, denn es konnte kein Pferd aufhalten. Es würde nie eine Bauerntochter finden, denn es konnte keinen Pflug anschieben. Es konnte keine Bäume fällen und keine Kälber in die Welt zerren. Die Mutter sah keine Zukunft für diesen kleinen Hans. Und da sie eine pessimistische Frau war, für die noch der sonnigste Tag bestimmt mit Schnee enden würde, ließ sie ihr Kind ständig wissen, wie überflüssig es in dieser Welt sei. Als Hans 4 Jahre alt war, stürzte der Vater mitsamt dem Pferd und dem Wagen die Felswand hinunter. Bauern fanden ihn am Grund der Schlucht, er hielt noch immer den Hals einer Weinflasche umklammert. Er wurde mitsamt dem Flaschenhals aufgebahrt. 10 Zentimeter Glas standen in der Leistengegend obszön in die Höhe. Und obwohl das Glas klar als Flaschenhals erkennbar war, behaupteten am nächsten Tag die Leute, der tote Kutscher habe in der Kirche sein steifes Ding in der Hand gehalten. Die anderen Kinder warfen Dreck und faule Zwiebeln nach Hans. Einmal sperrten sie ihn in ein Butterfass und er hörte sie draußen lachen. Sie trieben Nägel in den Deckel. Er hatte Angst, sie würden ihn über die Kante der Felswand rollen. Er zappelte und hustete und schrie. Die Mutter heiratete einen reichen alten Bauern mit triefender Nase und einem Kopf wie eine Fleischtomate. Hans durfte nicht ins Haus des Bauern ziehen. Er wohnte weiterhin im Heuschober. Anfangs stellte ihm die Mutter noch Gerstensuppe vor die Tür, aber die Töpfe wurden immer kleiner und bald war da kein Topf mehr. In einer warmen Nacht im Frühling, als der Schnee auf den Dächern schmolz und Rinnsale auf die Straße klatschten, stand Hans von seinem Strohballen auf, schlüpfte in die Holzpantinen und trat aus der Tür. Er war 13 Jahre alt. Er ging am Dorfbrunnen vorbei zur Kirche und dann durch den Friedhof. Der Mond war voll und hell und Hans stand an der Friedhofsmauer und schaute die Felswand hinunter ins Schwarz des Tals.
Vielen Dank, Michael. Wir haben jetzt den Fall des großen Bestsellerautors kurz schon angedeutet gesehen. Wir haben die Geburt von Louis gehört. Dazwischen liegt ein Leben eben, das nach Paris, nach London, nach Sydney, zu den Aborigines in Australien führt. Was hat dich als Autor besonders gereizt an dieser Figur?
Also am faszinierendsten fand ich diese fast schon schamlose Forderung nach Freiheit, die er sich herausnimmt. Dass er sich eben nicht an diese Dinge binden lässt, die man normal nennt.
In welcher Form hat er denn seine Freiheit verwirklicht?
Indem er das Leben so lebte, wie es ihm passte und halt auch es auch erstaunlich weit brachte. Also als so armes Kind aus den Alpen hatte man eigentlich sehr wenig Zukunftsperspektiven und er wurde immerhin, wenn auch nur für kurze Zeit, zu einem weltberühmten Entdecker.
Damals konnte man die Welt noch entdecken. Die große Sensation in seinem Lebensbericht war das Leben bei den Aborigines in Australien. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat er das beschrieben?
Also seine Beschreibungen, er hat eine Autobiografie herausgebracht und diese Autobiografie ist voll von komplett absurden Elementen. Also da gibt es Dinge, die man aus heutiger Sicht, wo man aus heutiger Sicht sagen muss, das kann ja fast nicht sein, dass das irgendjemand auch nur für eine Sekunde geglaubt hat. Also er hat zum Beispiel behauptet, er habe einen Pelikan dressiert, der ihm Fische herangebracht habe. Oder er sei mal krank gewesen und dann habe er sich nach einem Bad gesehnt und dann habe er einen Büffel geschossen, ihn aufgeschnitten und sich in die Eingeweide gelegt und das sei wunderbar gewesen bei 37 Grad in dem Büffel drin. Oder es gäbe Bäume in Australien, die man anzapfen könne wie einen Wasserhahn. Und eben den fliegenden Wombat. Der Wombat ist eigentlich so ein bärenartiges Tier. Das hat nicht einmal Flügel. Das ist unmöglich, dass das fliegen kann, aber er hat es behauptet. Und das fand ich schon erstaunlich.
Bei so viel Flunkerei, bei so viel Fantasie im Lügen, was die eigene Lebensgeschichte anbelangt, hatte man ja fast den Eindruck, vielleicht hat es den so gesehen nie gegeben, vielleicht war der nie in Australien. Aber das Interessante, was du mir berichtet hast, ist ja, du warst ja selbst bei den Aborigines in Australien und hast noch eine Spur dieses Lebens gefunden und das fand ich besonders interessant.
Ja, das ist eine längere Geschichte. Also ich hab diese Autobiografie gelesen und das ist, wie gesagt, sehr absurd. Aber auf den letzten 50 Seiten fällt dieses ganze absurde Lügengebilde fällt in sich zusammen. Und ich hab mir lange, lange überlegt, wie kann das sein, dass er das nicht durchgezogen hat bis zur letzten Seite. und hatte dann plötzlich die Idee, dass vielleicht auf diesen letzten 50 Seiten die Wahrheit beginnt. Und ich habe dann mal auf Satellitenbildern nachgeschaut, wo das etwa sein könnte, und kam dann relativ schnell auf ein Dorf namens Viluna in Westaustralien, das ist am Rand der Wüste. Und dort leben die Matu, Aborigines, und ich habe mich dann über die Matu informiert, weil ich vor allem wissen wollte, ob da jemals ein Weißer gelebt hat. Und ich habe Forschungsberichte gelesen, ethnologische Berichte, ich habe einen berühmten Matu-Roman gelesen, aber ich konnte nirgends einen Hinweis finden, dass da mal ein Weißer gewesen war. Und ja, dann entschied ich mich, da nicht hinzufahren, weil das hätte 10 Tage gedauert, um da hinzukommen. Und ich wollte ja nicht einem Lügner auf den Leim kriechen. Und ein paar Wochen später saß ich dann im Flugzeug, weil ich es eben doch nicht... Ja, irgendwie musste ich dann da eben doch hin. Und interessanterweise habe ich dann da eine ältere Dame kennengelernt, die mich jagen mitnahm. Wir haben Kängurus gekocht und Maden gesucht und Warane gekocht und so. Und dann irgendwann hat sie mich angestupst und gesagt, du übrigens, bei uns war mal ein Weißer. Und wir haben ihm eine Frau gegeben und die Frau hat ein Kind geboren. Und das war ein sehr seltsamer Moment, weil da wurde die Fiktion plötzlich real. Und die Matu, das war natürlich Jäger und Sammler und die hatten keine Schriftsprache. Die wussten nicht, woher dieser Mann stammte, was für eine Nationalität er hatte. Aber ich war ja nicht als Journalist da, sondern als Romanautor, und das war mein Beweis, dass es eben doch wahr war.
Michael Hugendubler, vielen Dank für die Präsentation dieses Buches. Sie haben gemerkt, es gibt eine Menge zu entdecken über einen Entdecker und Abenteurer, über einen Lügner und Hochstapler, eine ganz absonderliche, einzigartige Lebensgeschichte, in ganz anderer Form nochmal nacherzählt und frei erfunden, gleichzeitig in dieser Dialektik zwischen Wahrheit und Lüge von Michael Hugendubler. Viel Freude mit dem Buch, wenn Sie es erwerben wollen, bei DTV am Stand hier. A200 ist die Standnummer, können Sie es gleich kaufen. Wir danken für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen jetzt dann viel Vergnügen auch bei den nächsten Kandidaten auf dieser Bühne.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.